Liebe Mitschwestern, der vierte Impuls ist diese Predigt. Denn wir sind noch nicht fertig. Wir brauchen jemanden, der uns wortwörtlich zeigen kann, wie das umzusetzen ist, was wir heute angeschaut haben. Und wenn Sie diese Stelle aufschlagen in einem biblischen Kommentar, werden Sie in jedem Kommentar hören, es ist einzustufen als eine Verwandlungsgeschichte. Aber was für eine Verwandlung? Oberflächlich gesehen kann man schnell antworten von was zu rein. Aber hier haben wir es mit einer Geschichte zu tun, über die Verwandlung, die zu einer Mehrung des Lebens führt. Denn hier haben wir eine Hochzeit, wo Menschen spüren, dass ihnen etwas gut tut, nämlich Feiern, Freude, Fest und Wein. Und es geht jetzt zu Ende. Hier haben sie die Freude erfahren, die jetzt ausläuft. Sie haben zwar keinen Wein mehr, aber sie haben noch Lust. Sonst kann die Geschichte hier zu Ende gehen. Um damit umzugehen, gibt uns die Erzählung eine hilfreiche Richtlinie. Dann muss man Gott wirklich vertrauen und wagen. Und der Ort, wo Menschen am ehesten das nicht tun, ist, wenn sie es ersetzen mit pragmatischer Nützlichkeit. Der Grund, warum wortwörtlich der Wein ausgegangen ist, ist nicht, weil jemand vergessen hat, bei der Hochzeit Wein zu kaufen. Sie haben ihn weggetrunken. Sie sind fertig. Und die pragmatischste aller Lösungen, wenn der Wein ausgeht, ist zu sagen, das war's. Irgendwann muss alles Gute zu Ende gehen. Und Sie kennen Dutzende von ebenso pragmatischen Erzählungen. Nur ein Problem. Was ist, wenn ich ganz pragmatisch weiß, das war's, aber ich noch diesen Lust nach mehr spüre? Am Ende der Erzählung sagt uns Johannes, dass der Mundschenk nicht wusste, woher das Wein kam. Er weiß vieles, dieser Mann, ein Experte. Er weiß, dass dieser Wein gut ist, von Qualität ist und er kann es mit Bewunderung genießen. Aber er hat keine blasse Ahnung, wo der Wein herkommt. Er hat keine Ahnung, wie ist diese Lebensmehrung zustande gekommen. Er weiß nicht, wo dieser Wein, der die Freude des Menschenherzens ist, verlängert und vertieft worden ist. Er hat keine Ahnung, was ist die Quelle, aus der diesem Wunder springt. Vielleicht gibt es auch Menschen, denen es reicht, die Lebensmehrung zu kosten, wenn es kommt, und sich sagen, mir ist es völlig egal, woher es kommt, solange es Wein gibt. Aber diese Haltung birgt eine Gefahr in sich. Dann sind wir davon abhängig, dass andere uns immer bringen, was Leben mehrt, weil wir selbst keine Ahnung haben, wie es geht. Sollten aber diese Menschen es weder tun wollen noch tun können, sind wir dann geliefert, wenn wir keine Ahnung haben, was wir selbst tun müssten, um eine Lebensmehrung zu dienen. Aber es gibt eine Alternative zu dem Mundschenk. Und die Alternative wird klar benannt. Diene dem Leben. Wenn Sie glauben, liebe Mitschwestern, dass das eine Floskel ist, dann üben Sie, was ich heute mal schon als Frage Ihnen ans Herz lege. Schauen Sie mal heute Abend nur die Werbung an, die im Fernsehen läuft innerhalb von einer Stunde. Sie werden niemand finden, der Ihnen sagt, diene dem Leben. Koste das Leben, kaufe das Leben, konsumiere das Leben. Aber niemand wird Ihnen sagen, diene das Leben. Nur dazu muss man vertrauen und warten. Der Mundschenk wusste nicht, woher der Wein kam. Dann sagt Johannes, die Diener aber, die das Wasser geschöpft haben, wussten es. Und sie sind der Gegenpol. Die Menschen, die wissen, wie Leben entsteht, sind die Diener. Weil sie es gewohnt sind, Leben zu gestalten. Anstatt zu warten, dass andere das Leben für uns gestalten, sind Sie die Menschen, die Tag für Tag das tun, Diener, wortwörtlich die Schritte tun, die man braucht, damit ein Leben gelingt. Die Diener sind immer dort, wo Leben gestaltet wird. Und sie machen zwei Schritte in diesem Evangelium. Erstens, sie fangen an mit dem, was ihnen zur Verfügung steht, und setzen es ein. Mein ganzes Leben einsetzen. Und sie nehmen teil, zweitens, an den nötigen Prozessen. Sie stehen auf, sie schleppen Wasser, und es ist nicht wenig. Wenn sie auch viele Diener haben, sie haben ja gehört, wie viel Wasser man braucht. 600 Liter. Irgendwann wandelt sich das, was sie einsetzen, in etwas Feineres und etwas Besseres, was den Menschen ermöglicht, dann dieses Fest und die Freude am Leben zu erhalten. Was die Geschichte uns überhaupt nicht sagt, ist, wo ist der genaue Standpunkt, wo der Wein und das Wasser sich in Wein verwandelt? Wo genau geschah der Wunder? Aber sie wissen etwas viel Wesentlicheres. Den Zeitpunkt der Wandlung muss man nicht kennen. Aber was man unbedingt kennen muss, sind die Bedingungen, die die Vertiefung und Vermehrung der Freude und des Lebens bewirken können. Wir müssen genau wissen, was müssen wir tun, um Leben zu dienen. Sie dürfen ruhig mal Gott seine Hausaufgaben machen lassen. Wandlung ist seine Aufgabe. Aber denken Sie an heute Morgen. Nur was auf den Tisch kommt, wird verwandelt. Den Teil müssen wir machen. Denn es ist egal, ob wir wissen, wann die Wandlung geschieht. Solange wir wissen, dass wir Leben so gestalten können, dass eine Wandlung überhaupt möglich ist. Die Freude symbolisiert im Wein. Die Herausforderung hat nämlich seinen Ursprung im Wasser. Wein symbolisiert Freude, Wasser symbolisiert Alltag. Und in der Bereitschaft, etwas für das Leben zu tun, liegt die Möglichkeit zur Verwandlung. Was Johannes uns sagen will, Schwestern, was so wichtig ist für das kommende Generalkapitel, für uns als die Menschen, die über ein Kapitel hinaus das Leben müssen, ist, es wird niemals eine Verwandlung geschehen, wenn Menschen nicht bereit sind, dem Leben zu dienen. Jesus arbeitet mit keiner Lehre. Er wandelt nicht Leere in Wein, sondern Wasser. Und so lässt er die Diener die Krüge füllen mit dem, was hier und jetzt schon das Leben dient. Denn Wasser dient schon das Leben. Das ist der Anfang. Danach will Jesus schauen, was wir noch daraus holen können. Wir denken, wenn die Menschen kein Brot haben, das ist die Stunde Gottes. Denn Brot ist absolut notwendig für das Leben. Wir denken, wenn die Menschen kein Wasser haben, das ist die Stunde Gottes, denn Wasser ist absolut notwendig für das Leben. Aber wenn die Weingläser leer sind, würden die meisten von uns nicht sagen, das ist die Stunde Gottes. Und da liegen wir falsch. Wenn Freude und was das Leben erfreut zu Ende geht, ist auch das die Stunde Gottes. Wo Hunger herrscht, schlägt diese Stunde. Wo Lust wach wird nach mehr Leben, ist die Stunde Gottes genauso gekommen. Denn sonst, was wir vorschlagen, ist, dass die einzige Grund unser Leben Notlösungen sind. Wortwörtlich lösen wir Not. Aber wir sind berufen, Diener des Lebens, Diener der Freude und Diener des Festes zu sein. Vor dieser Entscheidung stehen wir oft. Können wir dem Leben dienen, wenn es mal nicht um Not, sondern um Lebenslust geht? Denn in dieser Geschichte handelt es sich nicht um Not, sondern um die Lust nach mehr Leben. Hier gibt es eine Hochzeit und keine Hungersnot. Der Wein, der Herr soll, ist aus Lust nach mehr Leben gewollt und nicht aus Not, Durst oder Bedrängnis. Die Notsituation, liebe Mitschwestern, haben wir doch ununterbrochen gedient. Aber was habe ich Ihnen heute schon mehrmals gesagt? Wir üben immer das, was wir schon können. Was wir nicht so gut können, ist, die Lust nach mehr Leben zu dienen. Das ist die Stunde der Entscheidung. Wir können natürlich dieses Evangelium missbrauchen, um wortwörtlich die Resignation in ein Kampfgewand zu wecken. Und dann sagen wir, und es klingt recht religiös dann, aber es ist nur Resignation im Kampfgewand, ach, es reicht doch auch, das ist auch gut genug, wir können uns doch zufrieden geben mit dem, was wir haben. Oder wir warten in der Hoffnung, dass ein anderer für uns irgendwann mal eine Lebenswährung sorgt, einleitet und ermöglicht. Aber vielleicht hätten wir Lust, mal auf das Evangelium zu hören und nicht die Resignation der Gesellschaft anzuplanen. Und dann könnten wir tun, was er uns sagt. Denn es gibt die Schritte. Wir können dann ein Zeichen setzen gegen die Lehre. Warum nicht? Fange an mit dem, was zur Verfügung steht und setze es ein. Wir haben unsere Erfahrungen, das gehört zur Gänze meines Lebens. Wenn ich mein ganzes Leben einsetzen will, das heißt meine Gefühle, meine Fragen, meine Zweifel, meine Erfahrungen, meine Ideen, meine Visionen, meine Talente, meine Kräfte. Nur meine. Sie dienen heute schon unserem Leben. Wir sollten nicht Zuschauer unserer Lebensfreude werden, sondern Mitarbeiter und Diener dieser Freude. Und zweitens könnten wir auch an den nötigen Schritten wortwörtlich teilnehmen. Arbeiten wir mal damit. Investieren wir Zeit und Kraft in dem, was dem Leben dient. Wir sollen mal dabei sein. Und nicht nur ständig die Menschen sein, die reflektieren, wie es sein würde, wenn wir dabei wären. Vertraue das, was du tust, investiere deinem Leben und was dein Leben dient, auch wenn du vorerst nicht sehen oder verstehen kannst, ob das je etwas werden wird. Ist, was es bedeutet, zu vertrauen und zu wagen. Denn das glaube ich. Brot und Leben, Freude und Fest und Wein genug für alle da. Im zweiten Buch der Könige gibt es eine sehr feine Erzählung. Naaman, ein syrischer General, kommt nach Israel in der Hoffnung, von seinem Aussatz geheilt zu werden. Erst wird er zum König geschickt, der einen Wutanfall kommt und sagt, das ist doch ein Trick, wie soll ich Aussatz heilen? Dann wird er an den Prophet weitergeschickt, der nicht rauskommt, sondern sein Diener Gehasi zu ihm schickt. Und der ist ein richtiger Enttäuschender, weil er nur sagt, geh und wasch dich in die Ordnung. Und der Naaman bekommt einen Tobsuchtsanfall. Der wettert gegen dieses idiotische Land, diesen idiotischen König und diesen Versager von einem Propheten und sagt, was haben wir nicht größere und bessere und mächtigere Flüsse? Erst ist er erbost und verärgert und ist bereit, nach Hause zu gehen und seinen Aussatz für ewige Zeiten mit sich zu tragen. Er ist enttäuscht, weil großartige, großspurige Dinge und aufwendige Prozeduren nicht durchgeführt werden. Und wer rettet ihn vor dieser Dummheit? Seine Diener. Es heißt, doch seine Diener traten an ihn heran und redeten ihn zu. Wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es tun. Wie viel mehr jetzt, da er zu dir nur gesagt hat, wasch dich und du wirst rein. Die Diener, Schwestern, sind immer die Menschen, die wissen, was die Verwandlung des Lebens uns abverlangt. Und darum ist Maria die so bedeutende Person dieser Geschichte, auch wenn sie zuletzt Erwähnung findet heute. Weil sie selbst sich versteht als eine Dienerin. Ich bin die Magd des Herrn. Und deshalb ist sie eine weise Frau. Sie ist derjenige, diesen Satz haben wir in Langum et Latum schon besprochen, was er euch sagt, das tut. Ja, das stimmt. Aber die Weisheit Mariens liegt nicht in dem Satz, sondern wem sie diesen Satz anvertraut. Sie sagt es keine Jünger, obwohl sie alle da sind. Sie gibt diesen Satz nicht dem Gastgeber weiter und auch nicht dem Obermundschenk. Dem Einzigen, den sie diese Lebensweisheit anvertraut hat, waren die Diener. Weil sie weiß, die beste Chance, diesen Satz in Leben zu verwandeln, sind die Menschen, die es gewohnt sind, dem Leben zu dienen. Menschen, die gewohnt sind, sich bedienen zu lassen, haben doch keine blasse Ahnung, wie sie Leben dienen sollten. Je mächtiger, je reicher, je abgehobener, umso weniger hat man doch eine Ahnung, was man tun muss, um schlicht und einfach die Dinge zu regeln, die man für ein Leben braucht. Ich habe das gelernt als junger Student, liebe Mitschwestern, und das habe ich mitgenommen und versucht zu vermeiden mein ganzes Leben. Wenn man als junger Novize fertig war und an die theologische Hochschule ging, wurde jeder Vater einem Professor zugeordnet. Und unsere Aufgabe waren dann so schlichte Hausaufgaben wie ihn zu tun. Und ich habe meine alten Professoren, meine Mitbrüder sehr geliebt. Ich liebe sie bis heute, so lange wir jetzt im Leben. Aber die waren lebensfremd, diese Männer. Die konnten Konstruktionen über die Dreifaltigkeit erklären in einer Sprache, die niemand verstand. Aber jeder war beeindruckt. Aber die schlichtesten Dinge des Lebens konnten die nicht reden. Wie ein Mitbruder, der zu mir kam und sagte, könntest du diese alten Schuhe für mich entsorgen, sie sind kaputt. Als ich in die Tüte reinschaute, sagte ich zu ihm, Herr Professor, ich sehe kein Problem mit den Schuhen. Er sagte, doch, die linke ist kaputt. Ich habe gesagt, das kann man regeln, man muss nur den Schnürsenkel austauschen. Darum ging es, Schwester. Oder ein Mitbruder, der mir mal sagt, guck mal, wo der Strom ausgefallen ist. Du musst nur die Birne auswechseln. Aber sie dienen keinen Alltagsleben. Sie lebten wortwörtlich wie auf dem Olymp, weit entfernt von diesen Dingen. Sie wussten viel von vielen Dingen, aber sie wussten nicht, wie Leben geht. Das wollte ich vermeiden in meinem Leben. Und wie vermeidet es, indem man ein Mensch ist, der ein Diener ist, denn nur uns wird anvertraut die Botschaft Mariens. Was er euch sagt, das tut. Nur Diener retten die Welt. Nicht Könige, nicht Generäle und nicht Experten wie Obermundschenk. Diener. Weil die Diener die Menschen sind, die Tag für Tag für Tag wissen. Du kannst kein Leben gestalten, wenn du deins nicht einbringst, kein Vertrauen hast und nichts wagst.